Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, der 6. Januar, 7.07 Uhr, mal wieder höchste Zeit für Stand jetzt, würde ich sagen.
Ja, für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, trotz des Feiertags in einigen doch eher privilegierteren Bundesländern. Wir machen es uns hier in Hamburg am Tag des Kuschelns mal ein bisschen gemütlich, würde ich sagen.
Ja, da würde ich sagen, kommt doch mit unter unsere Decke. Wir haben für euch mit so einer kleinen Taschenlampe funzeln wir auf die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Komm unter meine Decke, war das Gunter Gabriel auch ein Hamburger?
Ja, na klar, denn da mach ich's mir bequem. Na egal, das war schön.
Kommen wir lieber zu den Themen des Tages. Wir lassen uns nämlich von DHB-Torwarttrainer Matthias Andersson gleich über das laufende WM-Trainingslager und den heutigen Test gegen Österreich aufklären.
Wir gedenken der verstorbenen Tennistrainerlegende Bob Brett.
Und Biathletin Denise Herrmann berichtet über ihre Vorbereitung auf den Heimweltcup in Oberhof ab Freitag.
Außerdem feiern wir den Geburtstag eines erfolgreichen deutschen Motorradpiloten und wir erzählen euch das Märchen von der Eisprinzessin und der Eishexe.
Oh ja, die brutale Eskalation einer erbitterten Sportrivalität hat heute bereits den 26. Jahrestag. So lang ist das schon her. Und uns bringt's auf eine ganz aktuelle Frage.
Ja, welche sind denn unsere Top-Sport-Rivalitäten aller Zeiten? Darüber haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht. 2x40 Sekunden Zeit und ein paar davon rufen wir jetzt in Erinnerung.
Also ich habe da ein paar Rivalitäten, die allerdings mit Taten weit weniger brutal ausgefochten wurden als das Beispiel, was bei uns ja noch näher erklärt wird. Zumindest körperlich war da ja einiges geboten, aber die beiden Eisschnelllauf-Zicken, Anni Friesinger und Claudia Pechstein, die waren sich auch nicht grün, die gönnten der anderen nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel, aber ihr wirklich Zickenkrieg, muss man wirklich sagen, brachte sie immerhin in die Schlagzeilen und verhalf beiden zu einem sehr ansehnlichen Vermarktungspotenzial. Und erbittert, da duellierten sich in den späten 70ern und frühen 80ern auch die Leichtathleten Ed Moses und Harald Schmidt über die 400 Meter Hürden. Am Ende eigentlich immer mit dem besseren Ende für Moses. Der siegte in 122 Rennen in Folge. Ganz schön stark. Und bleiben wir noch in der Leichtathletik. Jürgen Hinksen gegen Daley Thompson. Das war auch noch so ein Duell. Hinksen stellte zwar drei Weltrekorde im Zehnkampf auf, doch bei den ganz großen Meisterschaften, da war immer Daley Thompson vorne. Der wurde Weltmeister, Olympiasieger und Europameister und Hinksen immer nur Vize. Tja, aber auch ihr Duell blieb sportlich und fair.
Und ich kann mich an all diese Duelle auch noch sehr, sehr gut erinnern. Hast du genau richtig rausgesucht. Das sind echte Duelle. Mal freundlicher, mal weniger freundlich. Okay, aber ich mache jetzt gleich mal weiter und komme zum Tennis. Denn dieses Duell prägte meine Jugend und beide waren meine Helden. Boris Becker und Stefan Edberg. 88 bis 90 standen die Jungs dreimal hintereinander im Wimbledon-Finale sich gegenüber. Zweimal gewann der Schwede. In der Gesamtbilanz war aber Becker der erfolgreichere. Die wohl besten Surf- und Volley-Spieler ihrer Zeit. Dann kommen wir zum Radfahren. Jan Ullrich und Lance Armstrong. Beide, wie wir wissen, hoch Doping dotiert, aber in diesen Jahren waren sie einfach das Maß aller Dinge. Die wurden die härtesten Duelle. Fünfmal wurde Ullrich nur Zweiter. Armstrong hatte immer eine Pille mehr im Sattel. Dann haben wir noch Ronaldo gegen Messi, würde ich sagen. Der Schöne und das Biest. Nein, der Schöne und der Unscheinbare. Gehen wir zum Skisport. Felix Neureuther und Marcel Hirscher im Slalom. Tomba und Wasmeier, wobei die Jungs, das waren einfach Sympathieträger. Lass mich mit einem nochmal bisschen schmutzigeren Duell abschließen. Graziano Rocchigiani gegen Henry Maske. Das waren zwar nur zwei Kämpfe, aber es war verbal immer ein Gemetzel. Zumindest vom Berliner Rocchigiani.
Ah, mein Lieblings-DPA-Synonym, der Sohn eines sardischen Eisenbiegers.
Ja, genau. Ich meine, und er hatte ja so ein ähnliches Duell dann auch nochmal mit Darius Michalczewski. Die waren sich ja auch nicht grün. Also mit Rocky konnte man wahrscheinlich auch gar nicht grün sein. Aber das waren eben so, also das bleibt mir noch in Erinnerung.
Wobei, da flogen auch Parolen, ja, aber ganz schlimm die Frau von Gratze damals, ich glaube, die dann irgendwann auch geschieden, hau ihm auf die Leber!
Ja, genau.
Ach, herrlich. Genau.
Ja, wobei wir natürlich beim Boxen, muss man auch sagen, klar, da gab es viele, Evander Holyfield, Mike Tyson und so und dann auch Muhammad Ali und weiter, die hatten ja alle große Duelle über viele Jahre. Aber ich glaube, wir haben was Schönes rausgesucht.
Ich glaube auch. Und da, beim Boxen, da musste es ja auch körperlich zur Sache gehen. Da ging es ja auch eigentlich gar nicht anders. Das ist ja quasi schon in der Natur der Sache. Aber was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028, 0331 298 5028.
Und ganz, ganz wichtig, sendet eure verbalen Schlagabtausch hier bei uns bitte nur per Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und dann eurem Namen und dann haut uns irgendwas um die Ohren, was ihr gerne wollt. Der größte Duell der Journalismusgeschichte in Stand jetzt. Na gut, also wir ordnen das Ganze dann zu und wir spielen das gerne auch ab.
Und wir beiden hauen uns natürlich nicht, wir sind uns eigentlich fast immer einig.
Ja, wir werfen mit Wattebällchen.
Stand jetzt. Aktuell.
Für die deutsche Handballnationalmannschaft stehen heute und am Sonntag die beiden ersten und auch letzten Härtetests vor dem WM-Start am 13. Januar in Ägypten auf dem Programm. In Graz geht's heute Mittag 13:45 live übrigens im ZDF gegen Österreich und das Rückspiel, das steigt dann am Sonntag um 18.10 Uhr live in der ARD, dann in Köln. Beides Spiele im Rahmen der EM-Qualifikation, also keine reinen Freundschaftskämpfe. Das deutsche Team muss dabei zumindest heute auf Rückraumspieler Marian Michalczyk verzichten. Der hatte sich im Trainingslager in Neuss am Auge verletzt, ist nicht mit nach Graz gereist und diese Blessur von Michalczyk ist ein negativer Moment der Vorbereitung. Wie waren sonst die ersten Vorbereitungstage? Das haben die Kollegen vom Sportinformationsdienst DHB-Torwarttrainer Matthias Andersson gefragt.
Das waren sehr intensive Tage. Viel trainiert, viele Gespräche geführt, viele neue dabei, aber auch interessant.
Interessant natürlich auch die beiden Spiele gegen Österreich. Welchen Stellenwert misst man denen von Seiten des DHB bei?
Die haben natürlich erstmal den Stellenwert auch, dass es Qualifikationsspiele für die EM sein wird, aber auch, dass wir halt keine Testspiele haben vor der WM. Deswegen ist es für uns immens wichtig, dass wir zwei Spiele haben, auch auf Wettkampfniveau, wo wir halt auch wissen, wo wir stehen und woran wir auch noch mehr arbeiten müssen und werden.
Also steht der Testcharakter, das Ausprobieren im Vordergrund bei diesen beiden Spielen?
Ja und nein. Andererseits, wie gesagt, wir haben ja auch ein paar neue dabei. Da ist ja auch ein gewisser Grad von Probieren dabei, so oder so. Aber es geht um zwei Spiele, die wir halt auch gewinnen wollen.
Was muss man denn zum Gegner Österreich wissen?
Ja, das ist eine junge, hungrige Truppe. Die haben natürlich jetzt auch ein paar Ausfälle, so wie wir. Da fehlt der Nikola Billig, der verletzt ist. Da fehlt Alex Herrmann, da fehlt Janko Busovic. Da fehlt Fabian Posch. Das sind große Stützen von dem letzten Turnier jetzt in Januar letztes Jahres. Andererseits, wie gesagt, kommen auch junge Talente nach. Die haben zwei sehr guten Außenspieler in Seppo Frimmel auf Linksaußen, Robert Weber Rechtsaußen. Und ja, das wird zwei interessante Spiele.
Und dann hoffentlich danach ein gutes Gefühl und eine interessante WM. Wie geht man denn im deutschen Lager mit dieser WM und allen Dingen, die Corona-bedingt da dranhängen, um?
Ja, das ist halt so, wie es ist. Man muss sich auch im Vorfeld Gedanken machen, wie kann ich anreisen, was muss ich für Testungen machen, wann, bevor ich anreise. Und dann geht es halt auch darum, das halt zu wissen, es ist so. Wir müssen uns auch klar sein, dass wir diese Bedingungen halt auch leben müssen. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen die Maske tragen und so. Aber andererseits, wenn wir auf dem Spielfeld stehen, dann ist es halt Handball im Vordergrund. Und es ist jetzt keine neue Situation in dem Sinne, deswegen hoffe ich, dass wir das auch zur Seite legen können.
DHB-Torwarttrainer Matthias Andersson zu den beiden EM-Quali-Spielen vor WM-Start der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Österreich heute und Sonntag. Vielen Dank an die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID.
Stand jetzt aktuell.
Der Tennissport, der trauert um eine Trainerlegende. Bob Brett ist gestern im Alter von nur 67 Jahren an Krebs gestorben. Der Australier Brett, der hatte sich in Deutschland vor allem als Trainer von Boris Becker natürlich einen Namen gemacht.
Aber er trainierte nicht nur Boris Becker, sondern wirkte insgesamt 46 Jahre als Tenniscoach und zwar auf höchstem Niveau. Er betreute zum Beispiel Jörn Krick, Goran Ivanisevic, Andrei Medvedev oder später auch Mario Andjic und Nikola Kiefer und mit allen war er richtig erfolgreich. Kiwi schrieb gestern einen ganz liebevollen Nachruf im Internet, schwärmte von seinem Freund und von seinem Mentor.
Ja, und Brett, der führte Kiefer von Platz 33 in der Weltrangliste hoch auf Platz 4 und auch Mario Andjic, den coachte er in die Top 10 mit Ivanisevic, da stand er immerhin dreimal im Wimbledon-Finale und mit Krieg gewann er unter anderem auch die Australian Open 1981.
Aber am erfolgreichsten wirkte Bretts an der Seite von Boris Becker. Mit Becker gewann er 89 Wimbledon und US Open und zudem 91 die Australian Open. Und da machte ihn zur Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste.
Lassen wir uns Bob Bretts Werken mal von einem Tennisexperten einschätzen. Wir fragen nach bei Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Andreas, wie hat es Bob Bretts denn geschafft, so erfolgreich zu werden als Trainer? Was zeichnete seine Arbeit aus?
Bob Bretts galt als einer der härtesten Arbeiter auf der Tour, was Tennistrainer angeht. Er hatte nicht so unbedingt immer das persönlichste Verhältnis zu seinen Spielern, zu seinen Schützlingen, aber er hat es immer wieder geschafft, das Beste aus den Spielern herauszuholen. Du kannst eigentlich sagen, er hat fast jeden Spieler besser gemacht, den er betreut hat. Und er hat dazu dann ja auch selber mal gesagt, sie müssen mental tough sein und sie müssen dann auch unter Druck gut reagieren können. Ich kann ihnen Dinge an die Hand geben, das hat er von sich behauptet, und den Rest müssen die Spieler machen. Und das hat er wirklich in herausragender Art und Weise als Trainer geschafft. Und wenn man sich seine Vita anschaut, mit Boris Becker natürlich, mit Goran Ivanišević, mit Jörn Krieg etc., dann sind wir natürlich bei Spielern, die ihre Blütezeit unter Bob Bretts dann auch hatten.
Und was hat Bob Bretts speziell für Boris Beckers Karriere bedeutet?
Becker hat es ja selber damals in seiner Biografie dann auch angesprochen. Er brauchte nach Günter Bosch brauchte er einen Trainer und war sofort auf Bob Bretts gekommen. Und eigentlich hatte ihm Ion Tyriak dann noch abgeraten und gesagt, der hat selber nie hochgespielt. Was möchtest du mit so jemandem? Aber Becker hat es geschafft, diesen Trainer durchzusetzen. Und er hat ihn als Trainer gehabt und hat natürlich dann auch seine beste Zeit unter Bob Bretts gehabt, zwischen 1988 und 1991. Er hat 88 und 89 insgesamt 17 Matches verloren und hat über 120 gewonnen, hatte seine große Zeit, sein bestes Jahr 1989 hatte er unter Bob Bretts. Und Bob Bretts selber hat gesagt, ich möchte 3 Stunden morgens trainieren, ich möchte 3 Stunden nachmittags trainieren, alles was du drumherum machst, ist mir völlig egal. Und hat dann, wie Boris Becker selber gesagt, hat ihn als Erwachsenen behandelt. Und ich glaube, das war so eine Geschichte, wo Boris Becker dann erstmal auf Augenhöhe mit einem Erwachsenen gesprochen hat. Boris Becker war ja damals noch selber sehr jung. Und dann wirklich diese Arbeit, diesen Arbeitsethos übernommen hat von Bob Bretts. Becker selber war ein harter Arbeiter, hat selber viel trainiert, aber ich glaube, das war nochmal so dieser Funken, der dann noch mehr rauskam aus Boris Becker.
Wenn du mal so ein All-Time-Trainer-Ranking im Tennis aufstellen würdest, wo rangiert Bob Bretts da aus deiner Sicht?
Das ist relativ schwierig zu sagen, aber er ist natürlich unter den ganz großen Trainern zu nennen. Wenn du jetzt im Moment guckst, dann siehst du natürlich Marian Weider für Novak Djokovic, dann siehst du natürlich Tony Nadal für Rafael Nadal. Du hast Tony Roach, der in den 90ern und in den Nullerjahren große Erfolge hatte, zum Beispiel auch an der Seite von Roger Federer. Du hast Brad Gilbert, der an der Seite von Andrew Agassi zum großen Coach geworden ist. Franco Davin, der für Juan Martín del Potro mal ein großer Coach war. Also wenn du bei den Herren Coaches guckst, natürlich muss da auch noch Nick Bollettieri genannt werden, aber dann ist Bob Bretts mit in dieser Ära zu nennen, beziehungsweise mit bei diesen Namen zu nennen. Da musst du Bob Bretts mit drin haben in dieser Reihenfolge. Bob Bretts war ein ganz großer und mit 67 leider viel zu früh verstorben.
Und die Tennistrainerkollegen unterstrichen diesen Stellenwert, den Bob Bretts in der Szene hatte und auch noch hat, dadurch, dass sie ihn noch im November 2020 einstimmig mit dem Tim Gullickson Career Coach Award ehrten. Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de war das. Vielen Dank für deine Einschätzung zum gestern verstorbenen Bob Bretts.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am 6. Januar, der heutige Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Ein Top des Tages für alle Bayern-Fans haben wir zu bieten. Die haben sich nämlich offenbar die Dienste von Jamal Musiala bis 2025 gesichert. Sobald er dann seinen 18. Geburtstag feiert, wird er auch den ausgehandelten Kontrakt unterschreiben, berichtet zumindest Sky Stand jetzt. Damit setzte sich Bayern also dann doch gegen einige englische Clubs durch, die in den letzten Tagen beim Buhlen um den Youngster sich noch ein bisschen versucht haben, in Stellung zu bringen. Gut für die Bayern und gut für die Bundesliga, würde ich sagen, so ein Talent weiter hier zu wissen.
Unser Flop des Tages sind dagegen 6 Spieler des 1. FC Köln, die laut Bild-Zeitung bei den Geißböcken auf der Abschussliste stehen. Für 3 von ihnen, Frederik Sörensen, Christian Clemens und Marco Höger, will Manager Horst Held nicht mal mehr eine Ablösesumme kassieren. So dringend will er die von der Gehaltsliste kriegen. Ihr Jahresgehalt, da ist man sich in Köln einig, entspricht in keinster Weise ihrer sportlichen Leistung, dem sportlichen Stellenwert für das Team und kann in Zeiten Klammerkassen doch besser gespart werden. Sörensen soll angeblich 2 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Mal gucken, ob die 3 einem irgendwie einen Abnehmer finden. Viel Werbung haben sie jedenfalls für sich jetzt nicht machen können.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert der Stand jetzt letzte deutsche Motorradweltmeister seinen 30. Geburtstag. Happy Birthday, Sandro Cortese.
2012 hatte Cortese in der Moto3 den Titel eingefahren und in der Saison auch auf dem Heimrennen am Sachsenring das Heimrennen gewonnen und damit den Grundstein gelegt, dass er den WM-Titel bereits im drittletzten Saisonrennen auch schon sicher hatte.
Sein Wechsel in die Moto2 blieb dann allerdings weitestgehend erfolglos. Cortese fuhr nur noch hinterher und 2018 ging es für ihn dann weiter in der FIM Supersport Weltmeisterschaft und da war er wieder erfolgreich.
Gleich im ersten Jahr gewann er 2 Rennen und am Ende auch die Gesamtwertung mit 23 Punkten vor dem damaligen Titelverteidiger Lucas Mayas. Cortese war damit der erste Motorradpilot überhaupt, der sowohl in der Klasse der Motorrad-WM als auch in der Supersport-WM den Titel holen konnte.
Dann ging es weiter für ihn in die Superbike-WM, doch Stand jetzt ist seine Zukunft dort und im Motorsport allgemein fraglich, denn im Sommer, da war er beim WM-Lauf in Portimao schwer gestürzt und hatte sich Brüche an der Wirbelsäule und im Bein zugezogen. Er befindet sich zwar mittlerweile auf dem Weg der Besserung, aber zum einen ist er noch nicht wieder voll belastbar und zum anderen hat er aktuell keinen Fahrerplatz in einem Superbike-Team.
Wir drücken die Daumen für ein hoffentlich baldiges Comeback und gratulieren herzlich zum 30. Geburtstag, Sandro Cortese.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 6. Januar 1994, da gingen die Bilder zu diesen Tönen von den Eiskunstlaufmeisterschaften der USA in Detroit um die Welt. Nancy Kerrigan, Amerikas Eislaufdarling, saß weinend auf dem Boden, hielt sich ihr Knie und stellte sich immer wieder die Frage, warum, warum, warum? Was war passiert?
Nach dem Training hatte ihr ein Unbekannter beim Gang in die Kabine mit einem Knüppel heftig aufs Knie geschlagen. Später kam dann raus, die Attacke war lanciert aus dem Umfeld von Tonya Harding, Kerrigans ärgster Widersacherin.
Ja, das Ziel der hinterhältigen Attacke war auch klar, Kerrigan sollte aus dem Weg geräumt werden, um Hardings eigene Chancen auf den US-Titel und vor allem auch auf Gold in Lillehammer zu erhöhen.
Ja, nicht erfolglos, ne? Zunächst spielte Harding ja noch die Unschuldige, das Unschuldslamm, muss man sagen, gewann auch dann den US-Titel und trotz ihrer Verstrickungen in diesen Fall in den Tagen von Lillehammer immer offensichtlicher wurde, fuhr sie dann doch zu Olympia.
Dort durfte dann aber auch Kerrigan starten mit einer Sondergenehmigung, obwohl sie sich ja eigentlich nicht qualifiziert hatte. Und das Duell der Rivalen, Kerrigan gegen Harding, ja, das Duell Eisprinzessin gegen Eishexe, das erhitzte die Gemüter ziemlich und sorgte in den USA auch für Einschaltquotenrekorde.
Ja, und hat am Ende zumindest auch für ein kleines Happy End gesorgt. Harding wurde unter dem Druck der medialen Aufmerksamkeit nur 8. Kerrigan holte... ja, Silber. Das große Happy End verdarb ihr aber Oksana Bajul aus der Ukraine.
Trotzdem natürlich eine große Genugtuung für Kerrigan, die danach auch ihre Karriere beendete und verfolgen konnte, wie auch Harding für ihre Verstrickung in den Fall dann bestraft wurde. Erst durch ein Gericht, da gab es eine Bewährungsstrafe und eine hohe Geldstrafe und dann auch durch die gnadenlose Ächtung der Öffentlichkeit, eigentlich bis heute.
Stand jetzt aktuell.
Nach ein paar Tagen Pause greifen die Biathletinnen und Biathleten Ende der Woche in Oberhof wieder ins Weltcup-Geschehen ein. 6 Damen und Herren haben die deutschen Trainer für den Heimweltcup berufen. Unter anderem steht natürlich Denise Herrmann im Aufgebot. Und die hat sich im Interview mit der Medienabteilung des Deutschen Skiverbandes ausführlich geäußert und zunächst mal erzählt, wie sie denn die zurückliegenden Tage zwischen Weihnachten und heute verbracht hat.
Ich bin nach dem letzten Weltcup in Hochfilzen erstmal nach Ruppolding heimgereist, war ja zum Glück kurze Strecke und habe dann erstmal ein bisschen paar Tage ruhiger gemacht und habe mal wirklich versucht, da vom Kopf auch ein bisschen abzuschalten. Klar, da vor Weihnachtszeit hat man sowieso noch ein paar organisatorische Sachen auch zu erledigen. Man bleibt ja auch ein bisschen was liegen in den Wochen und da habe ich die Zeit auf jeden Fall mehr so im regenerativen Stil verbracht, habe dann über Weihnachten wieder angefangen mit Grundlagentraining, war ein bisschen schwierig, war ja von Schneebedingungen jetzt nicht ganz optimal, hat dann auch zum Teil ein bisschen angefangen zu schneien, also dann auch so Skiroller-Einheiten im Schneematsch absolviert, hatte aber gute Begleitung mit dem Tommy, mit meinem Freund, der hat mich immer ein bisschen gepusht im Training und da konnten wir auf jeden Fall gut ein paar Stunden sammeln, haben dann schon vor Weihnachten kurzfristig umgeplant, dass ich nochmal nach Davos gehe, weil da einfach so super Trainingsbedingungen sind und für mich die Phase sehr, sehr wichtig ist, auch im Hinblick auf die WM. Ich wollte eigentlich grundsätzlich in Ruppolding bleiben, also auch nicht heimfahren zu meinen Eltern, sondern einfach in Ruppolding ein paar ruhige Tage verbringen. Bin dann nach der Team-Challenge, die am 28. schon wieder war, nach Davos gefahren und fahre jetzt am Mittwoch dann nach Oberhof. Genau, konnte jetzt hier nochmal wirklich sehr, sehr gut trainieren und hoffe, dass ich den Schwung aus dem letzten Jahr oder jetzt auch von der Team-Challenge mitnehmen kann und freue mich auf dem Oberhof, auf dem Heimweltcup.
Oberhof, ein Rennort, der sehr von den Zuschauern lebt, immer eine tolle Stimmung bietet. In diesem Jahr wird es pandemiebedingt natürlich deutlich ruhiger werden. Hat sich Denise Herrmann daran, an diese Kulisse, die Nullkulisse, denn schon gewöhnen können?
Wir hatten ja jetzt die ganzen letzten Weltcups schon ohne Zuschauer gehabt. Das war schon gewöhnungsbedürftig. Wir kannten es ja schon ein bisschen aus dem letzten Jahr, aber Oberhof wird jetzt wahrscheinlich eine spezielle Nummer, weil da kennt man einfach nur die vollen Tribünen, den Lautstärkepegel am Birkstieg, vor allem jetzt mit einer neuen profilierten Strecke, die jetzt auch WM-tauglich ist. Es wäre natürlich cool, wenn man gleich mal die Tribünen auch so voll erleben könnte, wie es dann vielleicht bei der WM ist. Aber wir haben lieber Wettkämpfe ohne Zuschauer wie gar keine Wettkämpfe und hoffen, dass es alles gut funktioniert, jetzt auch gerade nach Weihnachten und dem Jahreswechsel, dass wir da alle wirklich gut in unsere Blase wieder reinkommen. Und wir halten uns auf jeden Fall richtig streng an die Regeln, machen auch vorab wieder die ganzen Tests, was Corona angeht. Und ja, hoffen wir, dass natürlich trotzdem viele am Fernseher mit fiebern und dass wir trotzdem gute Stimmung beim Wettkampf haben, auch für den Athleten und dass wir einfach spannende Rennen abliefern können.
Die World Team Challenge fand ja dieses Jahr nicht wie sonst auf Schalke in einem Stadion statt, sondern in Ruppolding auf einer deutlich normaleren Loipe. War daher natürlich ungewohnt und anders, aber nicht weniger schön, erklärt Denise.
Die World Team Challenge, die laufe ich immer sehr gern, weil ich finde es auch immer sehr cool, mal so ein Mixteam, vor allen Dingen mit den Männern zusammen. Das ist einfach richtig eine coole Stimmung auch die letzten Jahre gewesen. Dieses Jahr ein bisschen speziell, aber mit Ruppolding ist ja kein Heimweltcup, aber war dann schön doch mal, ja, auf heimischen Strecken unterwegs zu sein, zwar leider auch ohne Zuschauer, aber es war trotzdem wieder eine richtig coole Veranstaltung und erstmal für den Körper ein kleiner Schock. Nach dieser kurzen Weihnachtspause fährt man erst ein bisschen runter, aber letztendlich ist es für mich ein sehr, sehr gutes Training, gerade kürzere Runden, es wird schnell geschossen, das ist jetzt nicht ganz zu 100% meine Präferenz, aber für mich ist ein sehr, sehr gutes Training, was ich im normalen Training so mit die Stimmung nicht her, ja, planen kann und von daher sehe ich es immer als Riesenchance, mich da irgendwie weiterzuentwickeln. Und auch gerade für die nächsten Weltcups war das oft auch so eine Kehrtwende, auch vom Schießen her, wo ich mir danach einfach ein bisschen mehr zutraue und den Schwung mitnehme. Und es war wieder eine coole Veranstaltung, sogar unter richtig winterlichen Bedingungen. Von daher war es richtig schön.
Drücken wir die Daumen, dass es auch in Oberhof so sein wird. Der bisherige Saisonverlauf, der hatte mit Platz 2 in Kontiolahti ja ein tolles, aber auch ein paar weniger schöne Resultate für Denise Herrmann zu bieten. Wie fällt denn Ihr Zwischenfazit der Saison aus?
Mein Fazit bislang zum ersten Trimester war ein bisschen durchwachsen. Es ging sehr, sehr gut los, hat dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch gerade am Schießstand. Und vom Laufen war es auch noch nicht so hundertprozentig aus verschiedenen Gründen und es war aber auch viel Gutes schon dabei. Von daher muss man auf dem aufbauen und versuchen, das, was noch nicht so gut lief, gut zu analysieren, da noch ein bisschen an so kleinen Schrauben zu drehen jetzt in den Zwischentagen. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch nochmal die Reise auf mich genommen, dass ich da wirklich mir sehr, sehr gute Bedingungen suche fürs Training, dass ich da wirklich auch gewisse Sachen da umsetzen kann. um die dann auch im Hinblick auf die WM dann noch zu automatisieren. Und das war jetzt das große Ziel. Ich denke, es lief alles gut und bin optimistisch fürs neue Jahr und hoffe natürlich, dass die eine oder andere Scheibe mehr fällt am Schießstand wie im ersten Trimester.
Der Weltcup in Oberhof startet am Freitag mit dem Sprint der Damen über 7,5 Kilometer. Danach gehen dann die Herren in die 10 Kilometer lange Loipe. Wir drücken natürlich die Daumen für ein tolles Spektakel, auch ohne Zuschauer, und halten euch hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de auf dem Laufenden. Und hört auch rein in Talkathlon, unseren Biathlon-Podcast. Da werdet ihr auch bestens informiert vom Kollegen Sebastian Mühlenhof und seinen Mitstreitern.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch der Blick auf den Sporttag. Den haben wir für euch selbstverständlich im Blick. Und wir gucken natürlich auch nach dem ein oder anderen Tipp.
Ja, die Vierschanzentournee wird heute in Bischofshofen entschieden. Kamil Stoch aus Polen geht da als Favorit ins letzte Springen der Tournee. Und Karl Geiger, ja, aus deutscher Sicht, der bräuchte schon ein mittleres Wunder, um noch aufs Stockerl oder vielleicht sogar noch nach ganz oben hüpfen zu können.
In der DEL, der Deutschen Eishockeyliga, spielen am 6. Spieltag die Fishtown Penguins Bremerhaven gegen die Grizzlies Wolfsburg und die Straubing Tigers empfangen die Augsburger Panther.
Im englischen Liga Cup, da wird Fußball gespielt, da kommt es zum Duell zwischen Manchester United und Manchester City. Also endlich mal wieder etwas Brisanz mit einem Derby in diesem für die Top-Teams doch eher unwichtigeren Cup. Und in der Ligue 1 in Frankreich, da wird der 18. Spieltag ausgetragen. Unter anderem erlebt dort Mauricio Pochettino sein Trainerdebüt auf der Bank von PSG beim AS Saint-Étienne.
In der Serie A treffen Milan und Juve zum Spitzenspiel aufeinander und im Handball steht's, ja, wie schon gehört, die EM-Qualifikation gegen Österreich auf dem Programm. Außerdem wird noch Alpinski in Zagreb und Langlauf in Tobla.
Ja, und irgendwas davon wird sicherlich für Gesprächsstoff sorgen, vielleicht auch für etwas, was das Tagesgespräch dann am morgigen Tag bestimmen wird. Und damit wird es dann auch bei uns für Stand jetzt ein wichtiges Thema sein.
Ab 7.07 Uhr sind wir auch morgen wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt auch gerne eine Bewertung und hört weiter fleißig meinen Sportpodcast.
Ja, denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.